Bevor es losgeht, kurz ein bisschen Werbung. Fühlt ihr euch wohl, da wo ihr lebt? Eine große Frage, die wir von der Rheinischen Post mit euch beantworten wollen. Heimatliebe heißt unser großes Umfrageprojekt. Und wenn ihr im Berichtsgebiet der Rheinischen Post wohnt, also irgendwo zwischen Kleve, Wesel, Duisburg, Gladbach, Remscheid, Düsseldorf und Köln, dann meine Bitte, schenkt uns jetzt 10 Minuten eurer Zeit. Sagt uns eure Meinung. Macht mit bei unserer Online-Umfrage. Mit Schulnoten von 1 bis 6 bewertet ihr, wie es läuft bei euch im Ort. Familienfreundlichkeit, Sicherheit, Kultur, Gesundheit, Gastronomie, Wohnen und vieles mehr. Sagt uns, was besonders gut klappt und was ihr kritisch seht. Denn wir von der RP wollen nicht nur darüber berichten, was in der Region geschieht, sondern auch verstehen, wie ihr euch dabei fühlt. Wir wollen wissen, was ihr denkt, was ihr euch wünscht, was euch besorgt. Mitmachen lohnt sich übrigens noch aus einem anderen Grund. Jeder Teilnehmer bekommt das neue RP-E-Book Europameister. 3 Titel, 3 Jahre. Der Fußball und seine Zeit. 1972, 1980, 1996. Von Robert Peters geschenkt. Und kann dazu noch gewinnen. 500 Euro in bar oder Einkaufsgutscheine von Galeria, Douglas oder Rewe. Jetzt mitmachen. Noch bis zum 19. Mai. Die Umfrage und alle Infos findet ihr unter rp-online.de/heimatliebe. Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast.
Rheinische Post Podcasts. Fohlenfutter, der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach.
Da sind wir wieder mit einer neuen Folge des Fohlenfutter-Podcasts. Wir, das sind heute Carsten Kellermann, das bin ich, und Thomas Grohlke auf der anderen Seite. Hallo Thomas.
Hallo Carsten.
Ja, wir sind zurück und zurück aus Berlin, will ich jetzt sagen. Ich und der Kollege Dirk Päffgen, unser Fotograf, waren vor Ort, haben uns das, ja, ich sag's mal, Drama angeschaut. Drama in dem Sinne, Thomas, dass es eigentlich ein ganz bitterer Rückfall in alte, bekannte Borussia-Zeiten war gegen einen Gegner, der Gladbach typischerweise nicht liegt. Und ich muss selber gestehen, ich war doch sehr überrascht, dass so wenig zusammengelaufen ist bei den Borussen nach den Erfolgen der vergangenen Wochen.
Ja, aber ich glaube, du hast ja gerade schon angerissen. Jeder von uns, glaube ich, im Fohlenfutter-Team hat so seine Union Berlin-Reise-Erinnerungen. Also ich durfte erst einmal dort sein, aber da ist es ähnlich ausgegangen. Eine 1-2-Niederlage, damals unter Adi Hütter im August 2021. Ich glaube, du warst jetzt schon das ein oder andere Mal häufiger dort und richtig was Zählbares gab es ja, glaube ich, nur einmal einen Punkt, ansonsten Niederlagen. So richtig kann man sich das nicht erklären, warum es immer wieder nach demselben Schema läuft, aber ja, ein Muster ist schon zu erkennen und das war schon, du hast es ja gerade schon angesprochen, nach den Erfolgserlebnissen der vergangenen Wochen schon eine Enttäuschung, wie das Ganze zustande kam.
Du sagst das Muster. Es sind eigentlich immer genau die gleichen Abläufe. Die Borussen versuchen, ihren Fußball durchzusetzen. Es klappt nicht. Union Berlin rennt und kämpft und schießt und macht und tut und beeindruckt damit die Gladbacher. So war es auch jetzt. Man hatte so ein bisschen das Gefühl, als wenn die Gladbacher überrumpelt werden. Aber nochmal, es sind ja immer die gleichen Mechanismen, die greifen da an der alten Försterei. Und ja, Gladbach ist sicherlich nicht die einzige Mannschaft, die da immer wieder den Berlinern auf den Leim geht. Aber man darf ja nicht vergessen, dass Union Berlin vor dem Treffen mit Gladbach 16 Spiele lang sieglos gewesen ist. Urs Fischer, der Kulttrainer, wurde ausgewechselt. Sein Nachfolger hatte jetzt sein Heimdebüt. Sicherlich ist das ein Punkt, der dann dafür spricht, dass sich auch Dinge dann eben für Gladbach schwer dargestellt haben. Aber was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann, ist eben diese Passivität in dem Spiel, dass man es überhaupt nicht geschafft hat, in das Spiel reinzukommen. Und im Grunde, wenn man dann so in den nachträglichen sozialen Netzwerken geschaut hat, haben die Fans auch schon nach wenigen Minuten geschrieben. Und man hat ja auch den Eindruck, das wird das gleiche Ding wie immer. Und ja, es war halt so ein Ding wie in Köln, wie in Darmstadt, wieder beim Tabellenletzten, Mainz müssen wir noch nennen, wo bei den Gladbacher dann eben nichts ging. Und dummerweise wieder auch eine Chance vertan wurde, oben ranzukommen. Aber Thomas, der Knackpunkt war ja noch nicht mal dieses 0-1, was dann irgendwann zwangsläufig fiel, sondern dass ständig über die Seite von Luca Netz einfach dort Alarm war und der Ball ständig in den Strafraum der Gladbacher kam und keiner in der Lage war, irgendetwas dagegen zu tun.
Ja, mein Eindruck, ich habe das Ganze ja auch am Fernsehschirm verfolgt, das ist natürlich nochmal etwas anders, als wenn man das Ganze live sieht. Aber mein Eindruck war auch, dass dieser träge Beginn letztlich Union gestärkt hat. Du hast es ja gerade schon gesagt, Union Berlin war in einer sehr besonderen Situation jetzt. Zum einen der Trainerwechsel, aber zum anderen auch, dass das vorherige Spiel beim FC Bayern München wegen des starken Schneefalls im Süden vor einer Woche ausgefallen ist. So hatte der Trainer jetzt 10 Tage Zeit, um sein erstes Bundesligaspiel mit der Mannschaft vorzubereiten. Das ist natürlich schon eine angenehme Konstellation. Auf der anderen Seite kann man sagen, Union Berlin musste jetzt 10 Tage warten. Da ist eine große Verunsicherung, 16 Spiele ohne Sieg. Und wenn man dann als Gegner, und in dem Fall Borussia Mönchengladbach, eben diese Signale aussendet, da geht was für uns, weil der Gegner träge, weil man träge beginnt, weil man nicht so richtig da ist, weil man, wie Christoph Kramer es ja dann auch bezeichnet hat, keine Sekunde den Ball im gegnerischen in der gegnerischen Hälfte halten kann, dann entwickelt sich sukzessive so ein Selbstvertrauen bei den Berlinern. Aus der Verunsicherung wird Sicherheit, wird Zutrauen. Und es war ja nicht so, dass das da jetzt ein Chancengewitter in den ersten 20, 25 Minuten oder generell in der ersten Halbzeit gab. Aber je länger das Spiel so lief, wie es lief, wurde klarer, dass es im Grunde wieder nichts wird.
Da fällt einem natürlich gleich das schöne Wort Aufbaugegner ein, als der Gladbach ja dann oft auch gerade von den eigenen Fans irgendwo so ein bisschen eingestuft wird. Und ja, genau was du gerade beschrieben hast, ist auch einfach passiert. Und man hat das im Stadion gesehen. Natürlich ist da diese Atmosphäre, die sehr intensiv ist, das ständige Ansingen und Durchsingen der Berliner Fans, die natürlich in der Überzahl waren. Es waren viele Gladbacher da. Christoph Kramer hat das später ja auch nochmal hervorgehoben. Trotz Bahnstreik und schwieriger Wetterbedingungen war die Kurve der Gladbacher voll. Aber die Berliner waren natürlich in der Überzahl und waren komplett hinter der Mannschaft. Das ist natürlich phänomenal, wenn man überlegt, was in Berlin alles schiefgelaufen ist bis jetzt in dieser Saison. Da ist einfach das ganze Stadion hinter der Mannschaft gestanden und hat sicherlich dann auch Elan gegeben. Das kann einen Gegner natürlich beeindrucken. Aber Nils Schmadtke, der Sportdirektor der Gladbacher, sprach ja hinterher davon, dass die Gladbacher eine junge, unerfahrene Mannschaft sind. Aber das war es ja nicht. Es waren ja wirklich viele erfahrene Leute auf dem Platz. Leute wie Max Wöber, internationale Erfahrung, Nico Elvedi, Christoph Kramer, der in die Mannschaft wieder reingekommen ist, um dort im Mittelfeld Erfahrung reinzubringen, anstelle des ausgefallenen Kone. Natürlich Weigel, der auch mit Dortmund, mit Benfica Lissabon internationale Erfahrung gesammelt hat, Länderspiele gemacht hat. Alassane Player als Ü30er mit Kramer. Also da war schon eine geballte Erfahrung drin. Und es dann nicht zu schaffen, irgendwo dieses Spiel in den Griff zu bekommen, das ist dann schon ärgerlich, weil eben auch es wirklich absehbar ist, wie Union spielt. Immer nach vorne rennen, immer die Bälle lang, wenn es nötig ist, und dann wirklich immer drauf zu gehen. Da muss man halt versuchen, irgendwie dagegen zu halten. Ich erinnere mich an das Spiel in der vergangenen Saison unter Daniel Farke, als die Gladbacher das über 70 Minuten super hinbekommen haben und dann plötzlich zusammengebrochen sind am Ende. Aber da haben sie es wirklich über 70 Minuten geschafft, Union diesen Zahn zu ziehen. Und da hatte ich wirklich gedacht, dass die Spiele gegen Hoffenheim, dann gegen Wolfsburg, dieses tolle Pokalerlebnis, dass da vielleicht so viel Selbstsicherheit reingekommen wäre in die Mannschaft, um eben da anders zu bestehen in Berlin.
Ja, ich denke auch, dass es zu Recht gewürdigt worden ist und auch von uns gewürdigt worden ist, dass es in Gladbach seit dem Derby, seit dem 1:3, das hat ja auch, haben ja auch die Verantwortungsträger, Spieler wie Funktionäre gesagt, dass sich seitdem was getan hat. Das haben wir gewürdigt und das ist auch so gewesen. Ohne jetzt da den Blick darauf zu verstellen, dass Hoffenheim und Wolfsburg gerade Fußballfeste gewesen wären. Das waren sie natürlich nicht. Und Gladbach hat in beiden Spielen auch eine ordentliche Portion Glück gehabt. Aber genau das macht es doch aus, auch solche Spiele mal zu ziehen. Das haben die, das hat die Mannschaft geschafft. Das war gut. Dass es natürlich jetzt nicht Spiel für Spiel so laufen wird, Nils Schmadtke sagte später dann in der Mixzone dir gegenüber ja auch. Es war klar, dass mal wieder irgendwie ein Rückschlag kommt. Das Ärgerliche daran ist, dass man das Gefühl hat, dass genau diese Art von Rückschlag so in so einem 6-Wochen-Rhythmus irgendwie letztlich immer vor der Tür steht. Darmstadt war dasselbe Thema, Köln war das Thema, jetzt Union Berlin. Kann mich noch gut erinnern, vor einem Jahr, als Gladbach im Pokal in Darmstadt ausgeschieden ist, da sagte Daniel Farke so diesen Satz, am Anfang nicht reingekommen und genau da wird der Ton gesetzt. Und dieses Thema, das müssen die Gladbacher unbedingt anpacken, dass sie, obwohl sie jetzt mehrmals gesagt haben, dass sie gelernt haben aus dem Köln-Spiel, dass sie ausgerechnet in diesem Spiel diesen Fehler wieder machen, da scheint es noch nicht noch keine wirkliche Weiterentwicklung zu geben in dem Gebiet.
Das ist das Ärgerliche an der Geschichte, dass im Grunde genommen das Wissen ja um all diese Problematiken da ist, dass die Mannschaft sich ja auch zusammengesetzt hat nach Köln und genau diese Dinge besprochen hat. Dann kam aber jetzt eigentlich zum ersten Mal diese Nagelprobe, diese Probe aufs Exempel, weil das wieder so ein Gegner war. Wolfsburg-Hoffenheim sind ja schon eher spielerische, spielstarke Gegner. Heidenheim hat auch nochmal einen anderen Ansatz, war zudem zu Hause. Aber jetzt kam genau dieses Spiel, wo das wirklich die Nagelprobe war. Und es kam nichts. Es hat sich nichts geändert. Wieder wurde Gladbach überrumpelt. Wieder war der Gegner nicht fußballerisch besser, sondern hat einfach sein Ding gemacht und konnte sein Ding machen. Das ist ja das Entscheidende. Wie sehr lasse ich einen Gegner dann auch sein Ding machen? Und wenn man Union Berlin in dieser Phase mit Sicherheit gleich zu Anfang unter Druck gesetzt hätte, gleich zu Anfang versucht hätte, da auch mal Zeichen zu setzen, Akzente zu setzen. Eine Mannschaft, die trotz allem Trainerwechsel und so weiter verunsichert ist, da muss man dann einfach anders rangehen. Und das hat mir gefehlt und damit hat Gladbach auch eine wirklich gute Chance vertan, einfach oben anzudocken. Jetzt steht man wieder zwischen Baum und Borke und oder zwischen Rinde und Borke oder Rinde, wie auch immer man es nennen will. Auf jeden Fall steht man da zwischen den Stühlen und hat jetzt das Problem, dass die beiden letzten ausstehenden Spiele gegen Werder Bremen und Eintracht Frankfurt da schon eine Richtung angeben werden. Denn verlieren die Gladbacher noch mehr Punkte, dann muss man vielleicht zum Jahresende sogar nach unten schauen. Das wäre doch sehr ärgerlich, weil insgesamt ist ja unter Gerardo Seoane eine Entwicklung zu sehen, ist eine Mannschaft da, die viele neue Aspekte in sich hat, die Schritte nach vorn gemacht hat. Und man macht sich im Grunde selber das Leben schwer mit diesen Auftritten, die, und das ist ja das Problem, im Grunde in jedem fünften Spiel kommen. Und das ist dann einfach zu viel über eine Saison gesehen. Und dann wird das wieder der Punkt sein, an dem man hinterher sagt, Mensch, da ist doch vieles verloren gegangen und vieles wurde verschenkt. Und genau das wollten die Gladbacher ja vermeiden.
Ja, genau. Und so hält man könnte es jetzt positiv aussagen, so hält man den Druck hoch. Aber den Druck, den bräuchte man nicht unbedingt, denn und das haben wir mit Sicherheit ja auch schon das eine oder andere Mal thematisiert in unserem Podcast. Der Rückrundenauftakt oder der Auftakt im Januar, der wird schwer genug durch die Gegner, die dann kommen werden, in relativ kurzer Abfolge: der VfB Stuttgart, Bayer Leverkusen, FC Bayern München, im Februar wartet dann noch RB Leipzig. Also es ist ein ganz knackiges Programm und wenn man da jetzt zu sehr federn lässt und zu sehr hinten drin hängt oder sagen wir mal im unteren Mittelfeld, dann kann das auch ganz schnell die ein, zwei Positionen noch weiter runtergehen, die man ganz bestimmt nicht haben will. Und wie du es gesagt hast, die Chance war jetzt da, eher in der oberen Tabellenhälfte sich zu etablieren, so ein bisschen anzudocken und dann die beiden Spiele mit dem Rückenwind, die jetzt da noch da sind, zu nutzen. Jetzt ist man eher wieder unter Druck gegen Bremen und da wird sich das ein oder andere, das ist wieder ein Heimspiel, das ist wieder was anderes, aber ändern müssen, was uns in Berlin, glaube ich, stark aufgefallen ist.
Ja, definitiv. Es war ja im Grunde ein Spieler, der wirklich seinen Job gemacht hat, fand ich, war Moritz Nikolas, der gut gehalten hat, der kurz vor der Pause ja noch wirklich auch eine tolle Parade noch gezeigt hat. Der hat sicher gehalten, Alassane Player hat sein Tor gemacht, hat seinen Lauf fortgesetzt und damit dann auch im Grunde seinen Job gemacht. Und Franck Honorat hat mir noch ganz gut gefallen, war aktiv, hat viel versucht, hat auch das Tor von Player vorbereitet. Ja, aber dann wurde es schon dünn. Und gerade in der Zentrale, Thomas, du hast dich da in einem Text auch noch ein bisschen mit auseinandergesetzt. Da fehlt es dann auch doch sehr deutlich. Und das hat Gerardo Seoane auf meine Nachfrage bei der Pressekonferenz dann auch zugegeben, dass genau an der Stelle des Spiels sich natürlich auch dieses Spiel entschieden hat, weil die Berliner da einfach schalten und walten durften. Und mit der Zusammenstellung von Seoane eben mit Weigl als klarem Sechser und davor Rocco Reitz, dem jungen Eigengewächs, und daneben dem ganz erfahrenen Christoph Kramer, eigentlich klar, was dahinter steckt, klar, was damit gemacht werden soll mit der Idee, dem etwas defensiver denkenden Kramer. Aber das hat halt überhaupt nicht funktioniert und das war das Problem.
Ja, die Berliner haben sozusagen die Oberhand behalten in ihrem im zentralen Mittelfeld. Sioane hat es gesagt, die Zweikämpfe, die Balleroberungen, die zweiten Bälle, das war ein ganz, ganz wichtiger Faktor in dem Spiel. Und das konnte man sich auch vorher ausrechnen, dass das ein wichtiger Faktor sein wird. Es ging nicht darum, dass Union jetzt plötzlich Borussia an die Wand spielt, fußballerisch dort so dermaßen überlegen ist, sondern da ging es um die Zweikämpfe. Und letztlich sind die Gladbacher, und das haben sie auch selber gesagt, sowohl Julian Weigel als auch Christoph Kramer, letztlich immer einen Schritt zu spät gewesen. Das Intensitäts- und das Tempothema sind da wieder aufgekommen. Und wie du schon gesagt hast, Christoph Kramer war, sagen wir mal, der zweite Mittelfeldspieler, der mehr so für die Struktur, für die Stabilität und die Ordnung im Spiel steht. Dadurch hat man zwangsläufig ein bisschen weniger Kreativität nach vorne. Das war ja auch schon im Pokalspiel gegen Wolfsburg zu sehen. Da hatte er ja auch den Vorzug erhalten vor Manu Kone, der damals mitspielen konnte, hat ja dann letztlich auch das Siegtor gemacht, aber der so ein bisschen angeschlagen war und jetzt hat er halt komplett gefehlt und das hat man dem Gladbacher Spiel schon angemerkt. Die Dynamik Konés und auch das Selbstvertrauen vielleicht mal unter Druck, eine spielerische Lösung zu finden durch ein Dribbling, durch eine vielleicht auch eine etwas unorthodoxe Aktion. Die kann auch nach hinten losgehen, das haben wir natürlich in Dortmund gesehen, aber sowas kann auch mal helfen. Das hätte mit Sicherheit in Berlin helfen können in der einen oder anderen Stelle. Und ja, da ist letztlich zu wenig gekommen. Man muss allerdings dann auch sagen, dass das Mittelfeld auch abhängig davon ist, wie viel können die Spieler, die noch weiter vorne sind, Bälle festmachen, damit man nachrücken kann, damit man eben nicht dauernd unter Druck ist, damit man vielleicht mal Ruhe in den eigenen Ballbesitz bekommt. Das hat ja vor allen Dingen Christoph Kramer bemängelt, dass das ein großes Thema war, im Grunde nur Ballbesitz zu haben, so in der eigenen Viererkette und danach war man immer so unter Druck und hat es nicht geschafft, mal den Ball laufen zu lassen. Und ja, da gehören halt die Offensivspieler genauso mit dazu. Und das war eben auch eines unserer Themen nach dem Spiel.
Genau, auch da hatte ich in der Pressekonferenz Gerardo Sioane darauf angesprochen, dass eben Player, der zwar das Tor gemacht hat, aber auch eben nicht in der Lage war, vorne Bälle festzumachen, aber insbesondere Thomas Tranchara, der ja neben Player der zweite Mittelstürmer oder der zweite Stürmer war und ja als Mittelstürmer eigentlich den Job hat, auch eben diese Bälle festzumachen. Jordan, der im Moment verletzt ist, wurde dafür ja gelobt. Er war nicht dabei bei seinem, ja, bei dem Verein, dem er eigentlich noch gehört, bei Union Berlin, aufgrund seines Muskelfaserrisses. Aber ja, Tranchara war gar nicht im Spiel und hat es überhaupt nicht geschafft, da mal die Bälle dann eben festzumachen. Und er hat auch gar nicht aufs Tor geschossen. Das war eben das, was Player dann noch gemacht hat. Player hat wenigstens in der Offensive noch Akzente gesetzt und für Gefahr gesorgt und seinen Kopfball kurz vor der Pause, wenn der den Ausgleich gebracht hätte, damit hätte er das Spiel auch komplett verändern können. Hat er nicht, aber er hat wenigstens noch Dinge versucht. Und da muss man sagen, dass Tranchara im Moment einfach ja relativ daneben hängt. Natürlich, er war immer wieder angeschlagen, hat keinen Rhythmus. Haben wir auch schon oft im Fohlenfutter-Team drüber gesprochen, dass das ihn natürlich schon so ein bisschen ausbremst. Man hat gerade vor der Saison gesehen, als er durchweg trainieren konnte, da war er richtig stark und hat wirklich auch seine Dinger gemacht. Natürlich auch gegen unterklassige Mannschaften, aber eben auch gegen den VfB Stuttgart, die große Überraschungsmannschaft in diesem Testspiel auf der Rückreise vom Trainingslager. Naja, und das sind eben Dinge, die im Moment gar nicht passieren und darum Tranchara auch klar kritisiert worden von Sioane, der sagt, da hat schon jemand sein Leistungsniveau nicht abgerufen. Galt natürlich für die gesamte Mannschaft. Also Tranchara ist jetzt nicht allein verantwortlich für dieses schlechte Spiel, für die Niederlage, aber er hat eben auch seinen Job nicht machen können, um etwas daran zu ändern. Und das war eben an vielen neuralgischen Positionen im Spiel so. Und deswegen konnte Union Berlin diesen ja dann auch extrem wichtigen und sehr, sehr gefeierten Sieg dann eben schaffen. Ja, und die Gladbacher standen halt wieder am Ende in Berlin da und waren ja wie begossene Pudel und ja wussten so recht nichts mit sich anzufangen und waren sich aber auch dessen bewusst, dass das einfach viel zu wenig war. Das muss man sagen. Nur das Problem ist ja, gegen Köln war es genauso. Danach hat man dann klare Worte gefunden, danach hat man sich zusammengesetzt. Und jetzt war es im Grunde so, wenn man sich in der Mixzone oder in den Statements der Spieler da umgehört hat, das war ja wie so ein Echo aus Köln. Das bringt einem natürlich nichts, wenn man die Dinge erkennt, aber nichts daran ändert. Und das ist für mich an der Stelle dann schon ein Manko, dass offenbar vieles sich verändert hat bei Gladbach. Gladbach, aber nicht diese Geschichte mit diesen typischen Spielen, die Gladbach nicht kann.
Ja, und es passt ja meines Erachtens wie die Faust aufs Auge, dass es ausgerechnet an so einem Wochenende, wo wir sozusagen wieder dieses Thema haben, dass Gladbach an dem Wochenende einen Pokal losbekommt fürs Viertelfinale, wo genau das wieder auf die Platte kommen wird. Wir wissen noch nicht genau, wann das Spiel sein wird. Ende Januar, Anfang Februar auf jeden Fall. Aber eine genaue Terminierung gibt's noch natürlich noch nicht. Aber eben seit Sonntagabend ist klar, Gladbach wird im Pokalviertelfinale beim Drittligisten 1. FC Saarbrücken antreten. Saarbrücken, das jetzt schon die Bayern und Eintracht Frankfurt rausgekegelt hat aus dem Wettbewerb. Die wissen, was zu tun ist an dem Tag. Und das wird dann natürlich super interessant sein zu sehen, ob die Gladbacher das auch von Anfang an dann wissen werden, womit wir jetzt gerade so in die Pokalauslosungsthematik reingeschlittert sind nach dem Unionsspiel. Aber ich finde halt einfach, das passt halt perfekt zu diesem, zu dem Thema des Wochenendes.
Ja, definitiv. Wir reden dann ja auch immer, wenn man über Pokal, wenn man über die Liga redet, auch immer über das Thema Europa, der Pokal. Natürlich, der kürzeste Weg wird jetzt über Saarbrücken führen, dann über Berlin nach Europa, wenn Borussia dann eben erfolgreich ist. Ja, und in der Liga wurde eben da jetzt das Andocken an diese Plätze ein bisschen verpasst und man muss schauen, dass man sich jetzt erstmal sortiert. Und ja, Saarbrücken, der einzige Drittligist im Topf, der drin war. Ja, was sagt man dazu? Also glückslos weiß ich nicht, weil eben Saarbrücken doch sehr unangenehm sein kann. Aber es ist auf jeden Fall ein machbares Los für Borussia Mönchengladbach. Es muss ein machbares Los sein. Das ist eine Riesenchance, da weiterzukommen. Zumal ja auch die beiden anderen Bundesligisten gleich mal aufeinandertreffen. Das heißt, dass der Sieger der Partie in Saarbrücken, so er denn Borussia Mönchengladbach heißt, einer von zwei verbliebenen Bundesligisten ist. Und wenn das Losglück dann nicht komplett gegen die beiden Bundesligisten ist und sie zusammenführt, dann steht man schon ganz gut da. Also ne, von daher, so oder so, Viertelfinale, der Weg nach Berlin ins Endspiel ist kürzer geworden. Die Gladbacher haben eine gute Chance. Gab ja dieses Testspiel, bei dem ich mit dem Kollegen Yannick Sorgatz vor Ort war. Es wurde 2-1 gewonnen damals. Thomas Cuancara gleich nach wenigen Sekunden mit seinem Debüttreffer für Gladbach. Vielleicht erinnert er sich dann irgendwie im Ende Januar, Anfang Februar dran. Aber ja, der Pokal als Chance, dabei bleibt es, als Chance ein wirklich ganz großes Ding hinzustellen. Aber man erinnert sich dann, Thomas, auch an andere Viertelfinals gegen Drittligisten und unterklassige Vereine. Ich glaube, Bielefeld war es damals, als man auch dachte, naja, das ist jetzt aber eine richtig dicke Chance. Und dann gab es ein Elfmeterschießen und dann gab es lange Gesichter. Bumm. Da war die Alm dann die Endstation. Und jetzt ist es der Ludwigspark, in dem die Gladbacher dieses Erlebnis natürlich nicht haben wollen. Aber wer Bayern und Frankfurt rausschmeißt, ist auf jeden Fall kein Gegner, den man auf die leichte Schulter nehmen sollte. Insgesamt, wie gesagt, machbares, aber natürlich auch ein problematisches Los, weil Gladbach eigentlich auch nur verlieren kann.
Ja, und mit Sicherheit werden wir uns, wenn sich dieses Spiel dann nähert, noch ein bisschen ausführlicher über verpasste DFB-Pokalchancen der vergangenen 10, 15, 20 Jahre sprechen. Da gab es ja doch einiges, da könnte man auch eine Sonderseite zu machen. Es ist tatsächlich häufig in Jahren schiefgegangen, wo man das Gefühl hatte, oh, jetzt da ergibt sich was Gutes, da könnte sich was Gutes für Gladbach ergeben. Das ist in diesem Jahr wieder der Fall. Gut, das Los ist jetzt da, die Gladbacher wissen, auf wen sie treffen, aber jetzt gilt natürlich die Konzentration zunächst mal diesen beiden restlichen Bundesligaspielen, wo es, das haben wir ja gerade schon skizziert, um einiges noch gehen wird, damit man relativ beruhigt dann Weihnachten feiern kann und in die relativ kurze Winterpause dann geht, weil es geht relativ schnell dann mit einem Heimspiel-Doppelpack mit Stuttgart und Augsburg weiter. Und somit wird jetzt zunächst mal im Fokus stehen, ein ordentliches, gutes Spiel gegen Werder Bremen zu machen. Und dazu gehört natürlich dann eben die Heimserie auszubauen. Wir haben jetzt schon länger uns unterhalten über die Schwächen, die Gladbach offenbart, auswärts, häufig auswärts gegen die gar nicht mal so starken Mannschaften. Wenn man sich jetzt mal vor Augen führt, gegen wen Gladbach bisher auswärts gespielt hat, das waren überwiegend, wenn man jetzt mal Dortmund und Freiburg wegnimmt, Mannschaften aus der unteren Tabellenhälfte, größtenteils sogar unteres Tabellendrittel. Und da ist insgesamt relativ wenig bei herumgekommen. Und somit ist der Druck immer da, zu Hause zu liefern. Das war Anfang der Saison sehr, sehr schwierig durch die drei Top-Clubs, die man gleich mal zu Besuch hatte mit Leverkusen, Bayern und Leipzig. Das sind drei Niederlagen geworden. Seitdem aber ja, überwiegend Siege, jetzt fünf, wettbewerbsübergreifend fünf Siege am Stück. Und da müsste jetzt Gladbach anknüpfen.
Ja, definitiv. Das Spiel gegen Mainz werte ich persönlich eher als Niederlage, 2-2, auch da gegen den Tabellenletzten. Da wurden einfach zwei Punkte, die man hätte holen müssen, verspielt. Aber ja, Werder Bremen, ein Gegner, der natürlich auch ein bisschen tricky ist. Die Bremer haben jetzt gewonnen. Man kann sie nicht so richtig einschätzen, auf welchem Weg sie sich da befinden. Und Thomas, vielleicht schauen wir jetzt erstmal und gehen dieses Ganze über das Personal der Mönchengladbacher an und hören jetzt erstmal unseren schönen Jingle zur Mannschaftsaufstellung.
Aufstellungstipp.
Ja, für das Tor, Thomas, brauchen wir, glaube ich, nicht weiter diskutieren. Also erstens ist Jonas Omlin noch verletzt und zweitens Moritz Nikolas, unser einziger Zweier in Berlin, mit der Note 2 wohlgemerkt, hat, glaube ich, absolut keinen Anlass dazu gegeben, darüber nachzudenken, irgendwas im Tor zu wechseln. Wechseln wir also gleich zur Dreier- oder Viererkette, Thomas. Was meinst du?
Also ich denke nicht, dass sich da jetzt groß was ändert. Es war meines Erachtens auch jetzt keine Systemfrage, die sich da in Berlin gestellt hat, dass es deswegen irgendwie dort nicht geklappt hat. Das war eine reine, ja, man sagt dann immer so gerne Einstellungsgeschichte. Es war einfach, die Bereitschaft war nicht von Anfang an da. Gladbach ist nicht ins Spiel gekommen und deswegen glaube ich nicht, dass es dort jetzt einen Wechsel geben wird, denn grundsätzlich, und das hat ja selbst das Spiel in Berlin gezeigt, Gladbach kann Gefahr ausstrahlen über die Außenbahn. Frank Conorado, du hast es eben gesagt, war ja durchaus noch auffällig mit vielen Hereingaben. Thomas Schwanchara in Topform hätte vielleicht auch die ein oder andere Flanke erreichen können. Dem war nicht so. Ich glaube nicht, dass sich dort was ändert. Deswegen wird es meines Erachtens auch auf eine Dreierkette hinauslaufen. Und dann glaube ich auch nicht, dass sich dort personell was ändert, solange die Spieler alle fit sind. Joe Skelly hat es noch ganz ordentlich gemacht. Nico Elvedi hat einen groben Patzer vor dem 0-3 mit seinem viel zu kurzen Rückpass auf Marvin Friedrich. Und Max Wöber, gut, er war jetzt ein bisschen raus vor dem Berlin-Spiel, war erkrankt, hatte da zwei Spiele verpasst. Jetzt hat er fast eine ganze Woche, um sich wahrscheinlich noch ein bisschen besser zu regenerieren. Wenn da nichts jetzt passiert im Training, dann denke ich mal, sollte die Dreierkette so stehen, wie sie steht.
Ja, also da gibt's von mir absolut keinen Widerspruch und ich glaube auch, dass die beiden Außen, Frank Honorat hast du schon erwähnt, also ich finde, er macht den Job da, den, ich nenne es mal Kostic-Job, Kostic damals bei Eintracht Frankfurt, eben so dieser verkappte Spielmacher über die Seite, den macht er wirklich gut und finde, bringt auch immer nach vorne, er ist ja einer der Spieler, der den meisten Schlüsselpässe in Spielen eben liefert, die zu Torabschlüssen führen und hat jetzt eben auch das Tor vorbereitet, du hast es schon gesagt, es war deutlich mehr drin bei seinen vielen Hereingaben. Also von daher gibt es keinen Grund zu wechseln. Und auch Luka Netz, er hat sich ja wirklich schwer getan jetzt gegen Union Berlin. Aber generell bin ich der Meinung, dass er wirklich eine tolle Entwicklung hinter sich hat. Seriös arbeitet er inzwischen nach hinten, lässt sich da nicht mehr so oft übertölpeln. Und dass er natürlich schon einer ist, der eher das Spiel nach vorne schätzt, das ist klar. Und das gehört auch zu seinem Spiel dazu. Ich glaube, das ist auch das, was letzten Endes diese Aufstellung oder dieses System mit den beiden vorgezogenen Außenverteidigern ausmacht, dass man da die Flügel, die Außenbahnen eben besetzt, die Schiene, wie es heutzutage so schön heißt, besetzt. Und ja, kein Grund, das zu wechseln. Und ich glaube, auch in der Mitte bleibt der blondierte Kapitän. Julian Weigel hat die Haarfarbe gewechselt. Und der bleibt für mich natürlich auch in der Mannschaft, auch wenn er jetzt in Berlin mit den anderen da wirklich nicht so funktioniert hat, aber auch da kein Grund zu wechseln, sofern er dann fit ist. Und dann kommen wir, glaube ich, sind wir uns auch einig, zur Doppelacht.
Ja, und da könnte sich was tun. Ich meine, wenn man sich jetzt mal 3 Monate zurückversetzt, dann würde einem dieser Satz kaum über die Lippen kommen. Aber jetzt hat er seine Berechtigung, die Frage, ob man sich überhaupt erlauben kann, Rocco Reitz rauszunehmen. In Berlin hat er so ein bisschen den Eindruck gemacht, dass es vielleicht mal ganz gut täte. Er hat jetzt wirklich viele Spiele am Stück gemacht, war dann zwischendurch in der Länderspielpause auch mit der U21 unterwegs. Das war jetzt in Berlin eines seiner schwächeren Spiele in den vergangenen Monaten. Aber auf der anderen Seite ist dann auch die Frage der Alternativen. Ich gehe jetzt davon aus, dass Rocco Reitz spielen wird. Die Frage ist dann eher so seines Nebenmanns, wer das sein wird. Ist es dann nochmal Christoph Kramer zum dritten Mal in Folge nach Wolfsburg und Union Berlin? Oder steht Manuel Koné wieder zur Verfügung? Und ja, ich denke, wenn er zur Verfügung steht, wenn er fit genug ist, seine muskulären Probleme auskuriert hat, dann führt eigentlich kein Weg an Koné vorbei. Da haben wir ja eben schon drüber gesprochen, wird mit seiner Dynamik dann nochmal ein ganz anderes Element ins Mittelfeld einbringen. Und selbst wenn Koné nicht spielen könnte, gäbe es da ja auch noch einen Florian Neuhaus. Der hat sicherlich bei seinem letzten Startelf-Einsatz gegen Hoffenheim nicht wirklich viel zum offensiven Output jetzt beitragen können. Aber die Szene in Wolfsburg gegen Wolfsburg im Pokal, an sich hat er schon gezeigt, dass er mit einer Aktion ein Spiel entscheiden kann. Er ist sicherlich deutlich kreativer als Christoph Kramer. Also ich denke, es wird auf jeden Fall auf der Position zweiter Achter wird es einen Wechsel geben und Tendenz wäre normalerweise jetzt erstmal Richtung Koné. Ich weiß nicht, ob du das anders siehst.
Ja, also wenn Koné fit ist, finde ich, muss er spielen, weil er einfach diese Dynamik reinbringt. Und ich würde tatsächlich Rocco Reitz mal eine Pause gönnen, weil ich schon finde, dass er überspielt wirkte und dadurch so eine gewisse Hektik in sein Spiel reinkommt. Ich glaube, er braucht wirklich diese vollkommene Fitness, um auch diese Konzentrationsniveau dann zu haben, das für sein Spiel nötig ist. Er versucht ja viel und wenn das in Hektik ausgeführt wird, dann kann es schon mal gefährlich werden. Und deswegen denke ich, ihm vielleicht jetzt mal eine Pause zu gönnen. Und es wird ja dann in Frankfurt noch mehr vielleicht auch auf aggressive Spieler ankommen und gegen Bremen vielleicht jetzt ein bisschen mehr auch vielleicht mit Spielkultur möglich sein. Deswegen, wenn Koné fit ist, würde ich tatsächlich ihm Florian Neuhaus an die Seite stellen. Also die Doppel-8 mal komplett rausnehmen. Die beiden sind ja gegen Wolfsburg reingekommen. Die beiden haben gegen Wolfsburg das Spiel entschieden. Und vielleicht einfach so diese Dynamik im Heimspiel gegen Bremen dann nochmal zu nutzen, auch als Jerry Seoane, indem man die beiden nebeneinander stellt. Warum nicht? Und ich glaube, dass ein bisschen Kreativität gerade in einem Heimspiel auch eine Botschaft an die Mannschaft wäre von Seoane, eben, dass er mehr einfordert, mehr Spiel nach vorne, mehr Kreativität nach vorne, mehr Aktionen Richtung Tor. Das war jetzt natürlich beim Auswärtsspiel in Berlin, ging es vielleicht wirklich mehr um den Ansatz, Struktur ins Spiel zu bekommen, eben auch das Spiel zu beruhigen. Dafür Kramer, jetzt eben mehr Spielkultur, mehr Spiel nach vorne, mehr vielleicht auch Torgefahr, die Florian Neuhaus ja durchaus auch ausstrahlt. Er hat ja schon ein paar Mal getroffen in dieser Saison. Also von daher wäre meine Variante jetzt mal Koné Neuhaus und zwar hinter dem Duo, das auch in Berlin gespielt hat. Also Alassane Player ist für mich gerade unantastbar. Er ist wirklich der große Macher vorne im offensiven Spiel, hat, wenn er dann keine Pässe spielt, dann macht er seine Tore. Hat es ja auch, wie gesagt, 6 Torabschlüsse gehabt in Berlin. Das ist ja dann schon auch eine Hausnummer. Und Thomas Schwanschara, den rettet im Moment so ein bisschen, dass eben A, Jordan verletzt ist und es keine direkte Mittelstürmeralternative gibt. Und zum Zweiten auch, finde ich, wäre es jetzt kein gutes Zeichen, ihn aus der Mannschaft zu nehmen. Das würde ihn dann schon ein bisschen beschädigen. Er ist ja der Königstransfer des Sommers. Man hat ganz viele Hoffnungen in ihn gesetzt. Und der Nils Schmadtke, ich habe mit ihm in Berlin nach dem Spiel gesprochen, sagt auch nochmal ganz klar, wir glauben an dieses Projekt. Da muss man es auch stützen. Da muss Schwanschara jetzt spielen und dann im Grunde genommen jetzt sowohl gegen Bremen als auch gegen Frankfurt. Und da muss man ein bisschen drauf hoffen, dass er vielleicht dann einfach nochmal so einen Moment hat, wie damals gegen Wolfsburg. Ist ja auch schon wieder ein Monat her, als er dann dieses Tor gemacht hat auf die Flanke von Hack und da dann wirklich da gewesen ist und das gut gemacht hat. Ja, Deswegen, die beiden würde ich da auf jeden Fall spielen lassen, zumal sie sich auch gut ergänzen, der spielerisch starke Player mit dem schnellen, kämpferisch vielleicht etwas robusteren Schwanchara, und das wäre dann mein Duo. Ich könnte mir auch nicht vorstellen, dass da irgendwie die richtige Alternative dazu ist.
Nein, dafür hat ja auch Gerardo Seoane zu oft betont, dass es die Mannschaft in Schwierigkeiten bringt, wenn jetzt keiner der beiden Spieler da ist. Das war ja der gegen Hoffenheim der Fall. Da hat Nathan Ngumu den Aushilfsneuner gegeben, und da ist Seoane ja nach dem Spiel schon drauf eingegangen, auch wenn Ngumu in Mittelstürmermanier zwar das 2-1, das Siegtor gemacht hat, hatte er doch größere Probleme, diese Rolle so auszufüllen, wie man sie normalerweise ausfüllen sollte. Und auch die Mannschaft hat das Problem, sich darauf einzustellen, dass dann eben keiner da ist, den man vielleicht mal mit dem Rücken zum Tor anspielen kann, sondern den man eigentlich die ganze Zeit steil schicken müsste. Thomas Schwanchara ist ja genauso ein Mittelding zwischen Jordan und Ngumu dann im Grunde. Man kann mit ihm beides machen. Ich sehe das genauso. Man kann ihn jetzt nicht rausnehmen. Man wird sicherlich jetzt ihn jetzt diese 10 Tage bis Weihnachten auch so ein bisschen mit durchziehen müssen. Das hört sich jetzt vielleicht hart an, aber man kann nicht erwarten, dass jetzt in den nächsten Tagen dort er plötzlich in Topform da auf dem Platz steht. Aber da gebe ich dir auch absolut recht. Man braucht ja als Stürmer einfach mal den einen Moment, wo man richtig steht. Dann hat man vielleicht sein Tor gemacht und tut was für die persönliche Bilanz und tut was für die Mannschaft. Er ist ein klassischer Mittelstürmer, der auch weiß, wo er da zu stehen hat. Er hat ja schon ein paar Treffer, hat er ja durchaus schon. Und ich denke auch, dass da jetzt kein Weg an ihm vorbeigeht. Und das gut. Und bei Player, da sind wir uns einig, der ist einer der gesetztesten Spieler, die es zurzeit in Gladbach gibt. Und deswegen werden sich, das ist jetzt unsere Prognose, die Veränderungen, die personellen Veränderungen aufs Mittelfeld beschränken, und alles andere wird wahrscheinlich so bleiben, wie es auch in den letzten Wochen so aussah.
Ja, es geht ja auch immer ein bisschen um Stabilität, defensive Stabilität, und da tun zu viele Wechsel meistens dann der Mannschaft dann keinen Gefallen. Also da ist, glaube ich, Seoane dann auch pragmatisch genug zu sagen, das sind meine Jungs, auf die setze ich jetzt, zumal ja auch immer noch Ko Itakura fehlt. Das wäre dann eine richtige Alternative. Marvin Friedrich ist jetzt reingekommen, hat einen ordentlichen Job in Berlin gemacht, in seiner alten Heimat, aber letzten Endes keinen Anlass, ihn da jetzt in die Startelf zu packen, zumal auch Joe Skelly, finde ich, der wirklich in Berlin der stabilste war. Der hat sich da gar nicht zu Schulden kommen lassen, hat immer gekämpft, war zwischendurch mal kurz nach dem 0-1 während des Spiels bei Seoane gestanden, hat noch ein paar Anweisungen bekommen. Also Joe Skelly ist so ein bisschen der Gewinner der vergangenen Wochen, weil er eben in die Mannschaft fix reingekommen ist. Also da wird sich nichts ändern, und es sollte eigentlich auch eine Mannschaft sein, die Werder Bremen besiegen kann. Also die Gladbacher sollten Werder Bremen besiegen können, so ist es gemeint. Das hättest du ja auch anders interpretieren können, den ersten Satz. Und genauso gilt das natürlich für Union Berlin. Es war eine Mannschaft, die Seoane aufgestellt hat, die Union Berlin hätte besiegen können. So, und da muss Gladbach einfach, du hast es eben gesagt, über die Einstellung, über den Siegeswillen, über all das, was eben nötig ist, und das ist auch wirklich völlig unabhängig von Spielsystemen oder Grundordnung oder irgendwas, sondern einfach, wenn jeder seinen Job in dieser Mannschaft macht, wenn die Mannschaft als Gesamtes funktioniert, dann ist Gladbach auch stark genug, in der Bundesliga richtig was zu reißen, gerade auch gegen Gegner wie Werder Bremen, der ja auch doch sehr schwankend unterwegs ist, würde ich sagen. Und klar, jetzt natürlich mit dem Sieg des vergangenen Wochenendes ein bisschen Selbstvertrauen gesammelt hat. Das zu brechen ist sicherlich Gladbachs Aufgabe. Aber im Grunde genommen sollte Gladbach Heimspiele gegen Werder Bremen gewinnen. Ich glaube, da gibt es keine zwei Meinungen, Thomas. Die Frage ist jetzt halt, und damit sind wir jetzt bei unserem gern genommenen und weltberühmten Tipp des Tages, und da gebe ich dir ganz gerne den Vorrang, wobei ich fast vermute, dass du mir wahrscheinlich die Worte aus dem Mund nehmen wirst.
Kann sein, ich werde die Vorlage jetzt mal nutzen oder werde auf jeden Fall den Vorteil jetzt ausnutzen wollen vielleicht. Also ich bin auch insofern optimistisch gestimmt, als dass ich denke, dass Gladbach jetzt im Vergleich zu den vergangenen drei Spielen, sage ich jetzt mal, in der englischen Woche, wo es ja offensiv durchaus ein bisschen dünner war als in den Wochen zuvor, dass sie ihre offensive Kraft ein bisschen mehr wieder zum Tragen bringen wird. Die letzten Spiele waren, wenn sie denn gewonnen wurden, gegen Hoffenheim und Wolfsburg recht knapp. Ich würde jetzt mal auf ein 3-1 setzen.
Ja, das wäre genau auch mein Ergebnis gewesen. Aber da muss ich jetzt natürlich dagegen reden. Ich werde das nicht im Sinne eines Unentschiedens tun. So ein 2-2 kommt einem ja auch schnell mal in den Kopf gegen Werder Bremen. Da hat es ja auch schon genug Spiele dieser Art gegeben. Nein, ich sage, es geht 2-0 aus, würde ich dem Moritz Nikolas insbesondere gönnen, dass er wieder die Null halten kann, wie er es ja schon gegen Wolfsburg geschafft hat, zweimal sogar, im Pokal auch. Und dann wäre es eben ein 2-0, eminent wichtiger Sieg, denn danach geht's nach Frankfurt. Und ich bin schon der Meinung, dass die Gladbacher aus diesen beiden Spielen 4 Punkte mitnehmen sollten, um einigermaßen entspannt die Rückrunde angehen zu können. Dann wäre man bei 20 Punkten, 3, 4, 5 Punkte weniger, als es hätten sein können. Wir haben über die Spiele gegen die Tabellenletzten gesprochen. Da sind insgesamt, lass mich rechnen, 2 Punkte bei rumgekommen in den 4 Spielen. Also 2 von 12, das ist ein bisschen dünn. Und wenn man nur die Hälfte dazu geholt hätte, würde man jetzt wirklich schon auf diese 25-Punkte-Geschichte zusteuern, die ja für Gladbach eigentlich pro Halbserie ein bisschen so der Maßstab sein sollte. Das heißt, da ist noch ein bisschen Nachholbedarf. Gibt dann ja noch das letzte Spiel der Rückrunde gegen Stuttgart im neuen Jahr. Aber wie gesagt, ich bin der Meinung, 4 Punkte sollten es jetzt schon sein. Damit kann man die Basis legen mit einem Heimsieg gegen Bremen. Und ja, da schauen wir doch mal, was am Ende dabei rauskommt. Wünschen wir allen, die da im Stadion sein werden, dass es A, nicht zu kalt wird und B, ein sportverbundenes Vergnügen wird. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao.
Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de